Sie sind gewissermaßen der oberste Seelsorger, der Chef von 100 evangelischen Militärseelsorgerinnen und Seelsorgern hier im Inland bei der Bundeswehr. Es gibt noch ein paar im Ausland. Und Sie besuchen auch die Truppe. Wenn Sie in dieser Zeit jetzt mit Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Kontakt kommen, was ist der erste Satz, den Sie hören?
Also der erste Satz ist schon, dass es eine ganz andere Ernsthaftigkeit ist und dass auch die Situation an vielen Standorten sehr anstrengend ist. Ich war jetzt gerade in der letzten Woche in Plymouth, wo wir mal zusammen mit anderen deutschen Soldaten auf der Fregatte Hamburg waren. Und da wurde sozusagen geübt. Die Fregatte Hamburg wird demnächst ins Rote Meer gehen. Und da war diese Ernsthaftigkeit in den Übungen zu spüren, weil man genau jetzt weiß, das, was ich übe, kann ich vielleicht gebrauchen und muss ich vielleicht sogar gebrauchen. Das war vor einigen Jahren noch anders. Und von daher merkt man schon, die Situation ist angespannt, aber auch sehr professionell. Das sind Soldatinnen und Soldaten. Aber natürlich für die Familien schwingen da noch andere Dinge mit.
Ich habe gerade die Zahl genannt, 100 Seelsorgerinnen und Seelsorger für 181.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Wie viele können Sie da tatsächlich erreichen, die angespannt sind und sich Gedanken machen, wie es für sie weitergeht in dieser Krisensituation?
Also wir haben Gott sei Dank wirklich sehr, sehr gute Militärgeistliche und natürlich erreichen wir viele, aber nicht alle. Dazu sind wir einfach personell zu schwach aufgestellt. Aber wir sind inzwischen, das waren wir als evangelische Kirche schon immer, kommunikativ gut unterwegs. Martin Luther hat damals den Buchdruck genutzt. Wir nutzen heute Instagram und andere Social Media Kanäle, wo man auch Soldatinnen und Soldaten erreicht, die nicht direkt sozusagen in Präsenz im Gottesdienst dabei sind oder mit denen man spricht, sodass die Reichweite schon durchaus schön ist.
Was sind denn Dinge, die die Menschen beschäftigen, die ihnen auf der Seele liegen, für die sie ja sorgen sollen?
Naja, die Erfahrung vor 2 Jahren war ja bei dem Angriff Russlands auf die Ukraine erst einmal, dass sicherlich viele Soldaten da stärker involviert waren im Sinne von, wir haben damit gerechnet. Das war in der Gesellschaft ganz anders. Aber für die Familien stellt es sich natürlich anders dar. Das heißt, wie rede ich denn mit meinen Kindern über Krieg, wenn auf einmal der kleine Soldatenjunge nach Hause kommt und sagt, du, der Fritz hat in der Schule zu mir gesagt, dein Vater ist bei der Bundeswehr, der muss jetzt in die Ukraine, der stirbt da. Das heißt, die Eltern waren am Anfang vor 2 Jahren erstmal in der Situation, überhaupt Dinge zu erklären, weil sie einfach anders und präsenter waren, als wenn man gesagt hat, ich gehe in einen Auslandseinsatz. Und das hat sich jetzt natürlich im Laufe der Zeit verändert. Aber dass die Männer oder auch die Frauen, je nachdem, jetzt an der NATO-Ostflanke in Einsatzübungen sind und quasi direkt an der Ostflanke Verteidigung üben, das macht die Ernsthaftigkeit der Situation deutlich, dass wir darüber reden, dass wir eine Litauen-Brigade aufstellen, dass sozusagen diese Litauen-Brigade rund 6.000 Soldatinnen und Soldaten umfassen soll, dass Familie dort mitgehen soll. Das beschäftigt die Familien von Soldatinnen und Soldaten natürlich. Und von daher ist da eine andere Situation und man ist sich auch bewusst, dass man einen Beruf ergriffen hat, der, wie man in der Bundeswehr sagt, auch ein scharfes Ende hat.
Ein scharfes Ende im Sinne von?
Im Sinne von, dass ich gelobt habe, die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen, auch mit meinem eigenen Leben.
Haben Sie den Eindruck, dass sich durch den Ukraine-Krieg und die sich zuspitzende Debatte auch über eine Kriegsgefahr in ein paar Jahren hier bei uns der Stellenwert der Bundeswehr verändert hat und das auch bei den Soldatinnen und Soldaten etwas auslöst?
Der Stellenwert der Bundeswehr ist ja sozusagen in einem sehr niedrigen Umfang in der Gesellschaft präsent gewesen. Wir haben das Glück gehabt, das muss man ja so sagen, über viele Jahre im Frieden zu leben und auch zu wissen, wir sind von Freunden quasi umzingelt. Das hat sich deutlich verändert. Die Bundeswehr hatte mehrere Schritte, wo ihre Präsenz wieder deutlich spürbar war in der Gesellschaft. Und das fing natürlich jetzt in der Fläche an, mit Corona und der Art, wie die jungen Soldatinnen und Soldaten professionell mit Kranken umgegangen sind, wie sie sozusagen in Pflegeheimen gearbeitet haben, wie sie bei Impfstationen dabei waren und so weiter. Das Zweite war jetzt sozusagen der Überfall Russlands auf die Ukraine. Und da merken die Soldatinnen und Soldaten, dass sich in der Gesellschaft schon was getan hat. Deutlich wird das immer am Freitag in der Bahn. Da fahren ja Soldatinnen und Soldaten in der Regel in Uniform. Und da sind sie früher häufig auch angepöbelt worden. Das ist heute anders. Heute sagen viele Leute, danke, gut, dass ihr diesen Dienst macht und so weiter. Also die Stimmung hat sich verändert und das spiegeln mir die Soldaten auch sehr, sehr deutlich.
Ostern ist auch die Zeit der Ostermärsche, der Friedensbewegung, des Eintretens für eine pazifistische Einstellung. Aber in dieser Zeit, so wie ich Sie verstehe, würden Sie sich falsch zusammengefasst von mir fühlen, wenn ich sage, aus Ihrer Sicht hat der Pazifismus ausgedient?
Das wäre wirklich falsch verstanden, weil der Pazifismus in der Kirche und darüber hinaus immer nötig ist. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir mehrere und unterschiedliche Stimmen in unserer Kirche haben. Jesus Christus ist derjenige, der uns zum Frieden mahnt. Aber zu sagen, ich kann Frieden schaffen ohne Waffen als die einzige Option im Nachdenken und Handeln gelten lassen für mich und alle anderen, das ist falsch. Ich glaube, da müssen wir differenzierter hingucken. Ich glaube auch, dass die evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen und viele Christinnen und Christen da inzwischen anders draufschauen, indem man jetzt sagen kann, ja, es ist gut, dass wir verteidigungsfähig sind, dass Menschen da sind, die in der Bundeswehr dienen und für die Freiheit sorgen, in der Hoffnung, dass sozusagen Gewaltanwendung wirklich als Ultima Ratio gesehen wird und nie angewendet werden muss.
Mir fällt das Wort ein, kriegstüchtig, was der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer benutzt hat, aber was auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius benutzt. Heißt handlungsfähig zu sein für Sie als evangelischen Militärbischof, kriegstüchtig zu sein?
Na, der Begriff der Kriegstüchtigkeit hat natürlich was Schillerndes. Er sollte sozusagen aufrütteln. Wenn wir sagen würden, soll die Bundeswehr verteidigungsfähig sein, dann würde ich sagen, ja, denn das ist ihr Auftrag. Und wenn man sagen würde, was machst du denn, wenn du dich verteidigst? Bist du dann im Krieg oder versuchst du, den abzuwehren? Dann würde man auch sagen, ja. Von daher, der Begriff ist schillernd, aber mit Blick auf sozusagen die Fähigkeiten der Bundeswehr sicherlich insofern angemessen, als dass man sagt, ihr müsst in der Lage sein, wirklich zu verteidigen. Und um nichts anderes geht es ja. Und das Wesentliche ist, dass wir sagen, dass wir auch friedensfähig bleiben müssen. Und das ist auch die Aufgabe der Kirchen.
Herr Fellenberg, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne noch mal über die Debatte zum Ukraine-Krieg sprechen, die wir gerade haben. Stichwort Einfrieren des Krieges. Das war ein Wort, das der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich benutzt hat und das viel Diskussionen ausgelöst hat. Wie sehen Sie dieses Einfrieren des Krieges? Ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich eine Option?
Also ich glaube, es ist momentan keine Option. Also ich erinnere mich an die Tischsituation, die Wladimir Putin mit seinen Gesprächspartnern ja immer wieder hergestellt hat, wo er auf der einen Seite saß und gefühlt 20 Meter auf der anderen Seite saßen seine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Ich glaube, dass sich an der Einstellung von ihm bisher nichts geändert hat. Die zweite Geschichte ist die, wenn es um den Krieg geht und das Einfrieren, dann sind die Dinge, die wir denken, immer sehr wohlfeil. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind diejenigen, die entscheiden müssen, wann welcher Zeitpunkt gekommen ist. Wir können sie in der Verteidigung unterstützen, so gut es geht. Und ich bin mir sicher, dass es Punkte geben wird und Zeitpunkte geben wird, wo über Frieden auch verhandelt wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein echter Frieden, der auch hält über die Zeit hinaus, Recht, Freiheit und Gerechtigkeit nicht ausblenden darf, sondern beinhalten muss. Ein gerechter Frieden, der Ukraine wirklich auch gerecht wird. Und ich glaube, diejenigen, die den Schnellschuss im wahrsten Sinne des Wortes machen, wenn es um einen eingefrorenen Frieden geht, riskieren, dass in einer späteren Zeit Revanche etc. wieder hervorkommt. Und das, finde ich, gilt auf jeden Fall zu verhindern.